Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum ein Cricket-Spiel sehr wichtig für die Produktion von Der Herr der Ringe war und warum die mexikanischen Behörden eine Party von Brad Pitt gesprengt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Es gibt wieder kuriose Filmfakten. Schön vorbereitet von dem lieben Niklas. Marcel, bist du bereit? Werden wir es wieder rocken?
Auf jeden Fall. Wir rocken es wie immer, Tobi. nee, ich freue mich immer auf die Fragen, weil das doch wirklich in so unterschiedliche Richtungen geht. Ich bin gespannt, welche Wundertüte der Niklas heute für uns vorbereitet hat.
Ich habe tatsächlich ein paar Wundertüten dabei. Die auch so ein bisschen, also diesmal ist wieder so ein bisschen die Kategorie allgemeiner und ihr müsst so, sage ich mal, eher mit viel Fantasie und Kreativität euch erstmal überhaupt zu dem Kern der Sache hinarbeiten.
Aber da sehe ich mich,
Ich würde sagen, wir starten in der Wohlfühlgegend für euch. Mhm. Etwas, ein Franchise, in dem ihr euch gut auskennt tatsächlich und wo ihr zumindest nicht sagt, die Filme habt ihr nicht gesehen, nicht sagen könnt.
Erklärt mir nochmal. Warum war ein Cricket-Spiel wichtig für die Produktion von Der Herr der Ringe, die zwei Türme?
Ja, ich würde zugeben, ein Franchise, wo man sich ein bisschen auskennt. Cricket-Spiel habe ich im Film jetzt nicht gesehen.
Warst du gerade auf Toilette? Also das
ist, ja, vielleicht.
Dass
ja.
Da gerade die Hobbits gegen die Elben Cricket gespielt haben.
Ja. Soll ich mal einfach, Tobi, ich starte
ja,
mal.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schauen wir mal. Also ich könnte mir vorstellen, zwei Dinge. Erstmal, es wird ja gedreht in Neuseeland, großteilig, dass die irgendwie einen Drehplatz hatten, der relativ im Freien war, aber da war halt irgendwie so ein Cricketfeld im Hintergrund, beziehungsweise das sah man nicht, weil da noch ein Hügel davor war. Aber wenn die dann dahinter halt, wenn dann halt die Bälle durch die Gegend fliegen, hätte man es halt eventuell schon sehen können. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir müssen, da ist halt dieser feste Spieltag, den müssen wir quasi abwarten. Er hatte Einfluss auf den Dreh, war die Frage, ne? Oder?
Warum das Spiel wichtig war für die Produktion.
Wichtig war, ja genau. Also es war deswegen wichtig, weil die mussten halt ihre Produktionszeiten drumherum planen. So, das wäre der erste Versuch. Ist wahrscheinlich falsch. Also Versuch zwei. und zwar könnte ich mir vorstellen, dass einer von den Schauspielern oder Schauspielerinnen tatsächlich selber irgendwie amateurmäßig Cricket spielt. Und der hat gesagt, hat hier klar, ich hab da diesen Dreh, aber es wäre schon nice, weil es geht jetzt da irgendwie um den Aufstieg von unserer Mannschaft. Könnten wir nicht da an dem einen Tag den Dreh ein bisschen nach hinten verschieben? Das wäre ultra cool, weil dann könnte ich da meiner Mannschaft zum Sieg verhelfen.
Also ich gehe mal direkt drauf ein. Also das erste finde ich erstmal sehr gut. Da hatte ich nämlich auch als erstes dran gedacht und hatte mir so ein bisschen das Auenland vorgestellt. So. Und das könnte doch gut so im Hintergrund so ein Cricketplatz sein oder irgendwie, dass das auf jeden Fall so ein bisschen zusammenfällt. Und bei dem zweiten kam mir ähnlicher Gedanke, nur dass es kein Cricket-Spieler oder keine Spielerin war, sondern ein absoluter Fan. Und es spielt natürlich die Mannschaft, die man unbedingt anfeuern muss. Und deshalb gehen wir in diese Richtung.
Ihr denkt zu klein.
Zu klein.
Klein.
Ja. Zu Hobbit.
So, ja, dachte ich gerade auch. Ja, also Auenland ist raus, Tobi.
Neuseeland.
Ist zu klein.
Es war die Cricket, nicht Weltmeisterschaft, aber vielleicht doch Weltmeisterschaft. Oder die Cricket-National-Bams-Bundesligaspiel. Also irgendein fettes Cricket-Spiel.
Also es war ein fettes Cricket-Spiel tatsächlich, aber es war keine Weltmeisterschaft.
Die hatten zu wenig Statisten, weil die Statisten alle bei dem Cricket-Spiel waren. Weil das so ein fettes Cricket-Spiel war, dass die Statisten alle gesagt haben, nee, an dem Tag kann ich auf keinen Fall. Und dann haben die sich gedacht, ja Mist, wir brauchen aber für diese Schlacht hier 3000 Statisten und die sind jetzt alle beim Cricket-Spielen. Da müssen wir die Schlacht wohl morgen drehen.
Finde ich eine super Idee. Ist falsch, natürlich. Aber es geht in die richtige Richtung. Also
mit wie vielen Leuten spielt man Cricket? Ist das ein 1 gegen 1 immer? Ich habe das gerade überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nee, das sind schon Teams.
Das sind Teams?
Ich glaube auch. Aber wie viele?
Sind das 9er Teams und die Gefährten haben ein eigenes Cricket-Team aufgemacht? Das würde ich richtig feiern. Da würde ich direkt in den Fanclub gehen.
Um schon mal so ein bisschen ein Leuchtfeuer zu entzünden. Mhm. Was gerade gut war an Marcells Richtung ist, dass es um eine große Menge von Menschen geht.
Okay.
Okay, vielleicht mussten die auch für die Anreise eine bestimmte Straße nehmen oder durch einen bestimmten Ort durch und da wollten die halt drehen und da wussten die aber, okay, wir können jetzt nicht an diesem Tag diese Straße da sperren für unseren Dreh, weil das ist ja dieses Cricket-Spiel, wo die alle hinwollen. Und da hat dann die Stadt halt gesagt oder das Land, nee, an dem Tag dürft ihr nicht, also bekommt ihr diese Drehgenehmigung nicht für die Stadt, weil da werden so viele Leute durchreisen, das passt dann einfach nicht.
Ihr denkt gerade noch ein bisschen indirekt. Tatsächlich ist das Spiel selbst an dem Tag wichtig gewesen. Also es ging nicht irgendwie um die Auswirkungen von diesem Spiel oder sowas. Tatsächlich ist bei dem Spiel etwas sehr Wichtiges passiert.
Da lief der erste Herr der Ringe-Trailer.
Da waren die Filme noch gar nicht in der Produktion, waren die noch.
Nehme ich zurück.
Zwei Türme. Das Spiel war wichtig tatsächlich für die Produktion von dem Film.
Vor Ort. Direkt. Also wir sind schon mit Neuseeland und allem, da sind wir schon richtig.
War es denn ein internationales Spiel oder ein neuseeländisches?
Oder ist es unerheblich? Müsste ich doppelchecken, ist unerheblich.
Unerheblich, ja. Okay.
Das Spiel selbst war relevant. Vielleicht, ja, aber dann, ich überlege, ob da doch irgendwie jemand war oder jemand beteiligt war vom Filmteam und dann wegen Verletzungsgefahr oder sowas und hat sich ein Bein verstaucht.
Lenkt eure Gedanken mal so ein bisschen in Richtung Stadion, was so ein Stadion ausmacht.
Viele Leute. Das fand ich schon mal gut. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja. Hab eine neue Idee. Und zwar, wenn das Spiel abends war, die Scheinwerfer. Weil du hast ja dann abends diese fetten Scheinwerfer, die alles beleuchten. Und wenn die halt irgendwie einen Abenddreh machen wollten und du hast da links im Bild ständig diese fetten Scheinwerfer, die alles beleuchten.
Stimmt, ja.
Wäre das halt nicht so nice.
Das stimmt, das wäre richtig schlecht. Aber das ist eine super Idee, aber ist es nicht tatsächlich. Es war ein positiver Effekt. Es war, die haben bei diesem Cricket-Spiel haben die etwas gekriegt für den Film.
Ah, noch eine Idee. Sound. Die wollten nämlich für die Schlacht.
Nee,
wollten
Sarumans.
Die so Rufe.
Sorry, Sarumans Armee.
Ah, Sarumans
jetzt klingelt Jubel. Das sogar. Ich habe da mal irgendwas gesehen mit einem Stadion. Wo Saruman rausgeht und die Uruk-hai da stehen, die 10.000 oder was das sind.
Exakt.
Verdammt, ich kannte die Antwort sogar indirekt. Ich wusste nicht, dass es Cricket war.
In der Halbzeit von dem Cricket-Spiel ist Peter Jackson auf die Fläche gegangen und hat diese 20.000 bis 25.000 Leute quasi dirigiert und mit denen die Kampfrufe der Uruk-hai von Saruman aufgenommen, die da kommen, wenn Saruman auf den Balkon rausgeht und dann sagt, diese Armee. Und dann die Tag. Ja, ich werde das mal einblenden und also vielleicht noch ein bisschen Sound reinpacken. Und ja, das haben sie da aufgenommen tatsächlich und das ist da in dem Film verwendet worden. Sehr cool. Also, als ich darüber gestolpert bin, dachte ich so, das werde ich dann auf jeden Fall zum Fraß machen.
Ja, völlig zu Recht. Zum Fraß vorgeworfen, ich bin aber dran vorbeigelaufen.
Obwohl du es kostest.
Obwohl ich es sehr.
Ja. Du hast immer, das ist so richtig klassischer Tobi, du hast die richtigen Ideen und du weißt es eigentlich auch, aber dann fehlt dir so der Killerinstinkt, so zu sagen, so ja, das ist es. Mhm. Aber gut.
Der gute Killerinstinkt. Vielleicht ja bei Frage 2.
Vielleicht ja bei Frage 2. Und da sollt ihr mir beantworten, warum bezahlte Sylvester Stallone einem Stuntman $1 Million aus seiner eigenen Tasche?
Erstmal ganz simpel gedacht und damit mit Sicherheit falsch. Der hat sich unfassbar.
Klassische
Tobi-Strategie, um die Antwort zu droppen.
Nee, aber der Stuntman hat sich bei irgendeinem Stunt enorm verletzt. Und das war so eine kleine Entschädigung. Oder es war wirklich so, dass dieser arme Typ, der Stuntman, der war mega gut und Sylvester Stallone wollte ihn unbedingt bei dem einen Drehtag haben, aber der hatte was ganz Wichtiges und hat dann gesagt: Komm, hier 1 Million, dann kommst du.
Ausnahmsweise mal hast du recht, dass das nicht die Antwort ist.
Ja.
Ja. Okay, also wir können ausschließen, dass er dem das einfach als Gage quasi bezahlt hat. Das ist es schon mal nicht. Wahrscheinlich. So, oder
und nicht als Entschädigung.
So Ausfalldienst nicht. Und als Entschädigung wahrscheinlich auch nicht. Jetzt könnte es natürlich noch sein, dass der Stuntman irgendeinen besonderen Skill hatte, den Sylvester Stallone gerne für, weiß ich nicht, die Rocky-Filme so gelernt hätte oder geübt hätte und ihn so als Personal Trainer quasi engagiert hat. Und gesagt hat, hey, bring mir das mal bitte bei, das hätte ich gerne bei den Rocky-Filmen integriert, diese Kampftechnik, was weiß ich, diese Schlagtechnik, ich weiß es nicht. Und dafür bezahle ich dich. Und das war dann gar nicht auf einen Schlag eine Million, sondern so über einen Zeitraum von 3-4 Monaten Training, halt irgendwie jeden Monat so 200.000 Gage bekommen und dann waren das insgesamt am Ende eine Million.
Kurze Frage, falls ich auch wieder mal nicht so gut aufgepasst habe. Sind wir safe bei den Rocky-Filmen?
Nee.
Nee, ah, okay.
Tatsächlich gebe ich meine Tipp, wir sind überhaupt nicht bei den Rocky-Filmen.
Okay.
Ah, okay.
Okay. Und so die Richtung Personal Trainer ist auch wieder mal eher so die Nebelwand. Mhm. Also da seid ihr nicht mehr auf dem richtigen Weg.
Ist ja auch schon mal die Frage, ob es auch der Stuntman wirklich von Sylvester Stallone ist. Man geht jetzt eher mal davon aus, aber muss ja nicht. Und noch wichtig wäre zu wissen, so ein bisschen in welche Filmrichtung wir gehen.
Ich fürchte, um ehrlich zu sein, dass ihr den Film nicht gesehen habt. Aber ihr könnt die Frage trotzdem beantworten. Bevor ihr jetzt irgendwie eure Filme, die ihr kennt, von Sylvester Stallone durchgeht.
Nicht gesehen.
Ist aus den 90ern, heißt Cliffhanger.
Cliffhanger.
Nee? Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee. Aber was ist denn, wenn Sylvester Stallone selber quasi was Wichtiges vorhatte? Weiß ich nicht, familiäre Angelegenheit, der musste irgendwie vom Set weg. Mhm. Und hat dann gesagt, hey, okay, aber ich habe hier diesen Stuntman, der sieht super ähnlich aus wie ich. Und dann könnt ihr mit dem an dem Tag die ganzen Sachen drehen. Dann haben die halt gesagt, naja, gut, wir haben dich aber nun mal bezahlt. Wir wollen jetzt nicht noch jemanden extra zahlen. Also wir verstehen schon, dass du jetzt irgendwie aus welchen Gründen auch immer gehen musst. Aber finanziell, und dann hat er halt gesagt, hey, komm, wisst ihr was, für die 2-3 Tage, die ich unterwegs bin, ich übernehme das. Ich bezahle den fürstlich. Und der dreht für mich in der Zeit die Szenen, wo eben mein Gesicht nicht zu sehen sein muss. Und ihr könnt, weil das ist ja sonst für die Firma auch blöd, wenn die dann 2-3 Tage komplett die Produktion pausieren müssen, haben die ja trotzdem die ganzen laufenden Kosten mit irgendwelchen Ausleihgebühren und Stuff und so weiter. Und dann bleibt die Maschinerie am Laufen und Stallone konnte trotzdem nach Hause und sich von seiner Oma verabschieden.
Auch ein sehr schöner Grund, aber tatsächlich auch relativ weit von der Antwort weg. Bis darauf, dass Stallone tatsächlich diesen Stuntman fürstlich bezahlen wollte.
Also wollte oder hat?
Hat.
Hat.
Also er wollte es und er hat es auch.
Okay.
Es war ihm ein Bedürfnis, das zu tun.
Aber nicht als Entschädigung. Das finde ich so ein bisschen das Spannende. Das heißt, können wir überlegen, wann würde man wem unbedingt 1 Million Euro zahlen, wenn es ein guter Freund ist, wenn man die Person sehr mag, wenn man großen Respekt vor der Arbeit hat. Oder?
Ja, großen Respekt vor der Arbeit zum Beispiel, genau, also dass der irgendwie wirklich durch seine Fähigkeiten hervorgestochen ist oder der hatte irgendwie, die haben sich beim Set irgendwie so ein bisschen unterhalten und kennengelernt und der wollte unbedingt dieser Stuntman, hatte so den großen Traum, mal einen eigenen Film irgendwie zu machen und hat ihm davon erzählt und Sylvester Stallone hat gesagt, ey, weißt du was, ich finde das eine richtig nice Idee und ich finde dich auch als Dude richtig cool und ich kann mir vorstellen, dass das eine coole Sache wird. Ich gebe dir hier 1 Million und dann hast du einfach Budget, mit dem du dein eigenes Projekt umsetzen kannst.
Oder Sylvester Stallone hat mit der Frau rumgemacht und das ist Schweigegeld.
betrachtet den Betrag mal als Bonus für etwas.
Eine Million als Bonus ist aber schon echt
für einen Stuntman.
Ja eben, das ist für einen Stuntman schon gefühlt sehr, sehr viel.
Also dafür muss er ja einen richtig krassen Stunt gemacht haben.
Oh ja.
Ne? Oh ja. Okay, hat er so ein bisschen so einen Tom Cruise-Style raushängen lassen?
Ich würde sagen, diesen Stunt traut sich nicht mal Tom Cruise.
Traut sich Jackie Chan, ey.
Jackie Chan. Ich glaube, Jackie Chan hätte sich den auch nicht getraut.
Hat es, ja, jetzt Cliffhanger, keine Ahnung, hängt der irgendwo an der Klippe?
Er ist tatsächlich ein Kletterfilm, aber in dem Fall nicht. Aber er hängt woanders dran, an einem Seil.
An einem Seil, an einem Flugzeug.
Ja. Ja. Und um genau zu sein, nicht an einem Flugzeug, sondern an zwei Flugzeugen.
Achso.
Er hängt an einem Seil zwischen zwei Flugzeugen. Es gibt in Cliffhanger eine Szene, wo ein Stuntman über ein Seil von einem Flugzeug zu einem anderen Flugzeug klettert. Und das ist bis heute einer der teuersten Stunts, die je gedreht wurden und auch tatsächlich einer der gefährlichsten, weil unglaublich viel mit Luftwiderstand und Geschwindigkeit beachtet werden musste. Man muss sagen, wenn man den Stunt sieht, es sieht filmisch gar nicht so krass aus. Also der Stunt ist wirklich beeindruckend. Die haben den nur nicht so gut eingefangen, finde ich zumindest. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich beeindruckende Leistung, was dieser Stuntman da gemacht hat. Und dafür muss man schon Wagemut ohne Ende haben. Und da hat Sylvester Stallone gesagt, komm, den Bonus von 1 Million Dollar, den hast du dir sowas von verdient. Von einem Flugzeug zum anderen über ein Seil zu klettern, Also das ist schon beeindruckend, hoch 10. Und deswegen hat Sylvester Stallone dem Stuntman $1 Million gezahlt.
Kann man machen.
Ja, wenn man es hat.
Da wäre er wahrscheinlich machen, nicht mehr so genau hingekommen. Ne? Also deswegen habe ich jetzt da so ein bisschen gepusht. Aber ja. Das fand ich eine super crazy Geschichte. Und hat mich auch ja, nochmal angelegt, Cliffhanger nochmal zu gucken. Ich habe den tatsächlich mal gesehen. Der ist ziemlich over the job. Also, aber der macht Spaß, der Film. Ist ein bisschen... Ist schon, naja, aber macht Spaß.
Ja, okay.
Gut, ich würde sagen, wir kommen zu einem Film, den ihr auf jeden Fall gesehen habt. Und zwar ein Film von Ridley Scott. Beim Skript von Gladiator wurde eine Szene gestrichen, die zwar historisch korrekt war, aber als zu unglaubhaft eingestuft wurde. Was könnte in der Szene passiert sein?
Also die Frage gefällt mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Wenn man jetzt geschichtliches Wissen hätte. So, Tobi, wir haben noch beide Geschichts-LK.
Hat man letztens gemerkt.
Und da hatten wir doch auf jeden Fall, hauptsächlich haben wir uns ja da beschäftigt mit dieser Zeit.
Wir haben meistens auf Worms gespielt Fall. Oder Filme geguckt.
Ja, und wir haben uns auch eigentlich nur beschäftigt mit Deutschland ab 1800 bis heute.
Das ist richtig.
Gefühlt. Ja, jetzt ist natürlich die interessante Frage, was könnte da so unglaubwürdig gewesen sein, dass sie gesagt haben, ne.
Also, dass sie wirklich, vor allem, das ist ja verrückt, wenn etwas historisch scheinbar korrekt ist, so gut man das sagen kann, aber die dann sagen, nee, komm, das ist uns zu drüber. Weil ich meine, die Gladiatorenkämpfe, die sind ja schon auch ordentlich, da sind ja irgendwelche Tiere und so weiter noch drin, obwohl die nicht so richtig mitkämpfen, aber das ist schon crazy.
Ja, und die haben ja auch die Szene auch gedreht und haben dann gesagt, nee, okay.
Nee. Das muss ja, die haben, die Szene war im Skript und wurde dann aus dem
Skript geschrieben. Aber im
Skript, okay. Die haben die noch nicht gedreht.
Okay.
Da musste ich kurz da rein, dazwischen grätschen.
Ja, gut, dann, also ich fände schon eine wichtige Frage, weil sonst befassen wir uns jetzt ganz lange mit der falschen Stelle. Geht es um die Gladiatorenkämpfe oder um die Story drumherum?
Es geht um das Gladiatorenleben von Maximus.
Okay, Gladiatorenleben.
Das Gladiatorenleben, das ist aber auch...
ja, ich musste da jetzt einen allgemeineren Schritt gehen, weil die Kämpfe tatsächlich direkt nicht betroffen sind.
Vielleicht geht es eher ums Training. Das wäre etwas.
Zum Beispiel, weil sonst oder um halt... Ja?
Also ich habe das Gefühl, abgesehen so vom Training, sieht man jetzt relativ wenig, was das Gladiatorenleben angeht. Also hin und wieder hat er so, glaube ich, seine Gespräche da mit seinem Oberboy, der dem immer erklärt, ja, mach mal hier dieses und jenes und du bist der Publikumsliebling, aber sonst habe ich nicht im Kopf, dass so viel neben Trainingsaktionen zu sehen ist.
Nee, wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Gladiatoren leben oder es geht halt darum, wie die irgendwie für die Kämpfe präpariert wurden. Mhm, also unmittelbar bevor die quasi rausgehen, im Sinne von, ach ja, und dann haben die noch, weiß ich nicht, mussten die noch die und die Schritte durchlaufen. Und da hat man sich dann gedacht, okay, das war zwar so, aber das glaubt uns kein Mensch, dass das so war. Dass die dann noch mal, weiß ich nicht, da ihren Körper in heißes Wachs legen mussten. Keine Ahnung.
Ja.
damit man die Brustmuskeln noch mal besser sehen kann. Und haben sich dann gedacht, nee, komm, das wäre zu abwegig, dass die Leute uns das abkaufen.
Ja, also ich gebe noch mal einen weiteren Tipp. Die Gladiatoren waren ja damals quasi so die Superstars von Rom. Und eventuell hat diese Szene, die da reingeschrieben wurde, eine heftige Parallele zu Stars von heute. Also das ist etwas, was quasi in der heutigen Zeit stattfindet und was gestrichen wurde, weil man dachte, das glauben die uns nicht, dass das damals schon stattgefunden hat.
Also ich könnte mir ja, Tobi?
Ja, also irgendwie krasse Fans, Stalker, irgendwas in die Richtung war jetzt so ganz pauschal.
Ja, ich dachte ganz konkret Autogramme, dass die quasi rumlaufen und die Zuschauer stehen da mit irgendwie Tafel und Kreide und wollten ein Autogramm haben.
So reingeritzt in eine Steintafel.
Das geht in die richtige Richtung. Ist aber noch nicht ganz die Lösung.
Okay.
Tattoos.
Weil ein Selfie konnten sie auch noch nicht machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich weiß auf jeden Fall, es gibt eine Szene, wo der kleine Junge, also der Sohn von, ich habe den Namen vergessen, wie die Schauspieler oder die Rolle heißt, aber der Sohn kommt ans Käfiggitter, wo Maximus drin steht und ist so ein bisschen Fanboy-mäßig da. Da erinnere ich mich auf jeden Fall, aber die ist ja drin, deshalb.
Ja, vielleicht so Q&A-Sessions, dass die Gladiatoren, die wurden dann auch so eingeladen und durfte das Publikum Fragen stellen, die mussten die beantworten.
Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
Oder
so pressekonferenzmäßig so. Aber,
ja, genau.
Es geht alles in die richtige Richtung, aber es ist immer noch nicht das, was ich suche.
Ich weiß noch, bei Spartacus, bei der Serie, da werden die ganzen Gladiatoren auch für sexuelle Dienste sozusagen genutzt, mhm, mit so Masken. Vielleicht ist ja auch was in die Richtung, man konnte sich den Gladiator dazu buchen.
Ah, auch nicht, ne. Aber es ist alles die richtige Richtung tatsächlich.
Okay.
Also nicht so ganz, aber.
Also oder jetzt nicht den Gladiator selber dazu buchen, aber halt so eine Kostüm, Sucht. Ja, die Sucht ist vielleicht übertrieben, aber dass die Leute sich dann gekleidet haben wie die Gladiatoren und die Helme aufgesetzt haben und so als so Masken Merch und
quasi.
Sowas. Ja, so Merch-mäßig, genau.
Ja, nee. Aber auch super Idee. Aber auch super nah dran.
Das finde ich auch so geil, wenn du so rausgehst, dann ist das so Cosplay-mäßig. Sind die alle wieder verkleidet.
Ja, genau.
Gab's bestimmt irgendwie.
In irgendeiner Art und Weise. Ja. Gab's so Triumphzüge vielleicht für Gladiatoren oder sowas?
Dass die da durchgefallen sind? Also vielleicht gab's das, aber das ist auch nicht die Lösung da.
Was macht man denn noch als krasser Fan?
Fragt euch eher, was machen denn große Stars noch neben ihren Filmen?
Und Werbung, der Gladiator hat Werbung gemacht für ein Power-Weizen-Getreidehalm.
Close enough. Im Skript stand original, dass Maximus Werbung für Olivenöl macht. Und Olivenöl war halt damals ein sehr wichtiges Produkt und es ist belegt, dass Gladiatoren Werbung für Olivenölmarken gemacht haben. Damals halt von dem und dem Händler. Und dann haben die gesagt bei dem Skript, ja, das glaubt uns keiner, das ist zu sehr in unserer Zeit verhaftet. Und das reißt die Leute einfach aus dem Film heraus, wenn da jetzt so eine Werbung mit Maximus kommt und der Olivenöl.
Ich stelle mir gerade so viele gute Dinge vor.
Ja, ja.
Stark.
Ach, herrlich.
Ja. Ja, fand ich auch lustig, als ich das gelesen habe. Also. Und auch interessant, dass einfach damals ist halt einfach schon so quasi Product Placement mit berühmten Gesichtern gab. So.
Ja.
So alt wie die Menschheit gefühlt.
Schön.
Ja. Gut, die Gesichter von den Personen in der nächsten Story kennt man tatsächlich auch sehr gut. Das ist eine kleine Geschichte, muss ich jetzt mal ansetzen. Mhm. Silvester 1999. Brad Pitt feiert mit seinen Freunden eine Party in einer abgelegenen Villa. Um 12 Uhr fällt der Strom aus, die Telefone funktionieren nicht und mexikanische Behörden stürmen das Haus. Was war passiert?
Okay, also kurz, Silvester 99 heißt Jahreswechsel auf 2000?
Exakt, ja.
Oder? Okay.
Das große Millennium da damals. Ich erinnere mich sogar noch leicht an dieses Silvester. Aber es kamen keine mexikanischen Behörden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Und falls es bei der Frage nicht rausgekommen ist, sie waren auch in Mexiko. Also sind die mexikanischen Behörden, kamen jetzt nicht nach Kalifornien oder sowas. Also.
Mexikanische Behörden stürmen die Villa.
Ja.
Also ich kann mir, so wie ich mir das auch vorstelle, ja, mit bewaffnet.
Ja. Und du hast gesagt, es sind ja zwei Gesichter, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Gesichter?
Die nächsten zwei Gesichter kennt ihr oder nur die Gesichter?
Ach so, ja, weil tatsächlich gibt es in der Geschichte noch eine andere Persönlichkeit, die ihr auch kennen werdet. Aber vor allem Brad Pitt kennt ihr.
Zu der Zeit noch? Oder also seine Partnerin zu der Zeit? Oder einfach ist es unwichtig?
Es ist vergleichsweise unwichtig. Okay. Das war nur meine Überleitung zu der nächsten Frage.
Ah. Na gut. Ja, wie hart kann man feiern, dass die Wohnung gestürmt wird? Ne? Also ich habe direkt Once Upon a Time in Hollywood im Kopf, wo ist nicht Brad Pitt da, aber Leonardo DiCaprio mit dem Flammenwerfer da rumrennt. Und vielleicht ist nicht so extrem, aber vielleicht ja irgendwas in diese Richtung.
Ja, das ist natürlich die erste Option, dass die einfach eskaliert sind. Und die hatten halt Feuerwerk aus den USA mit dabei. Und in Mexiko dürfen die aber eigentlich gar kein Feuerwerk zünden. Und dann haben die halt um 10 vor 12, die Uhrzeit war dann nur noch so ungefähr auf dem Schirm, haben die angefangen, Feuerwerk zu zünden. Und in Mexiko, Schüsse fallen, ist jetzt nicht so, dass du denkst, ah ja, wir sind alle super entspannt. Mhm. Und dann dachten die wirklich, da gibt's eine Schießerei, die werden überfallen und haben dann das ganze Ding gestürmt, weil die dachten, die Feuerwerkskörper wären Schüsse.
Gute Idee.
Mhm.
Sehr gute Idee.
Ja, das ist nein.
Ich habe so oft gute Ideen, wo du dann noch einfach mit dem Kopf schüttelst.
Ja, ja.
Vielleicht sollte ich einfach mal Bücher schreiben.
Ja, okay. Und dann schüttel ich den Kopf.
Nope. Mit demselben Endergebnis.
Ich finde das Spannende ist doch dieser Stromausfall. Das heißt, es kann ja entweder sein, dass die mexikanischen Behörden den Strom gekappt haben. Ich hoffe, du hast es nicht wieder vorgelesen und ich habe es nicht mitbekommen. Oder es kann sein, dass der Strom ausgefallen war und das so eine Art Sicherheitsvorkehrung war und dass die Behörden dann kamen.
Also es klang jetzt für mich eher, als wäre das eine Sturmaktion. Die kappen quasi den Strom und stürmen dann im Dunkeln, weil, ja, damit die einfach bessere Sicht haben als die, die drin sind. Weil die haben dann wahrscheinlich ja Nachtsichtkram und so weiter.
Ja, ja. Okay. Das war eine koordinierte Aktion.
Was ich mir auch noch vorstellen kann, dass die Villa normalerweise leer ist und die gehört irgendeinem berühmten mexikanischen Prominenten, was weiß ich. Und die wussten, dass der aber an dem Tag nicht zu Hause sein wird und wussten aber nicht, dass der halt zu Brad Pitt gesagt hat, hey, pass auf, ich habe da diese freie Villa und falls ihr mal Bock habt, in Mexiko Silvester zu feiern, könnt ihr es gerne hier machen. Und deswegen haben Nachbarn dann quasi das gesehen und haben gesagt, ja, da sind Leute eingebrochen und reißen da gerade die Bude ab, während der gar nicht da ist. Haben das mehr so Diebstahl-Einbrechermäßig quasi wahrgenommen und deswegen wurde dann gestürmt.
Gute Idee, Marcel.
So, dann überlegen wir mal direkt weiter.
Das ist tatsächlich auch nicht.
Okay. Da muss man ja wirklich überlegen, wann stürmen Behörden, also bei einer gedachten Geiselnahme oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwer, oder vielleicht hat der irgendwann einfach nur einen Telefonstreich gemacht. Aber das ist ja, so ein Sturm darauf ist ja schon extrem.
Ja, von daher vielleicht noch, war es wirklich ein echter Sturm oder war es eine inszenierte Sache? Wo Brad Pitt gesagt hat, haha, zum Silvester 2000 überlege ich mir für meine Gäste was richtig Exquisites.
Den Todesschock.
Und zwar, genau, und zwar ein Schock fürs Leben. Ich inszeniere hier mit den mexikanischen Behörden die Stürmung des Hauses um 0 Uhr.
Muss gar nicht so sarkastisch sein, Marcel. Das ist genau die Lösung.
Und Scheiße?
Nein. Ja, ja. Brad Pitt hat sich zusammen mit David Fincher einen Prank ausgedacht, der durchaus fraglich ist. Also die haben die mexikanischen Behörden tatsächlich auch noch bestochen, dass sie den Strom ausschalten und die Telefone kappen und dann einen Freund von sich festnehmen lassen, mit Waffen im Anschlag und allem Pipapo, unter falschen Drogenvorwürfen. Genau. Und die haben den einfach mitgenommen. Und dann wurde das jetzt aufgelöst, so nach so einer Viertelstunde oder sowas, wo ich mir gedacht habe, Brad, what the fuck? Also das ist schon jenseits des guten Geschmacks, würde ich sagen. Und er fand es lustig. Und ja, anscheinend ist es irgendwie gut ausgegangen, aber ist schon ein Prank,
das schon,
der eher fraglich ist, muss man ehrlich sagen.
Also, das ist schon wirklich grenzwertig. Also, weil ich glaube, das ist schon eine Situation, die für alle Beteiligten, die nicht involviert sind, wirklich extrem unangenehm und eher so traumamäßig ist.
Ja, durchaus. Hat er in einem Interview mit Charlie Rose, war es, glaube ich, hat er dann irgendwann mal erzählt, ob die Gerüchte wahr sind. Weil es gab immer diese Gerüchte und dann meinte, ja, das habe ich gemacht.
Ja, sicher. Ja, ja. Doch.
Crazy.
Ja, naja. Das war 99, ne? Im letzten Jahrtausend konntest du noch machen, was du
willst. Damals.
Gut. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsfranchises, auf das wir nie kommen, wenn es um Top 5 geht. Wisst ihr, worum es geht?
Fast and Furious.
Ja, genau.
Ah, ja.
Genau. Und zwar, warum wurden zwischenzeitlich bei den Fast and Furious Filmen die Schläge, Tritte und Kopfstöße gezählt? Soll ich es nochmal vorlesen?
Ja, mach ruhig. Ich finde es trotzdem okay. Klasse.
Warum wurden zwischenzeitlich bei den Fast and Furious Filmen die Schläge, Tritte und Kopfstöße gezählt?
Okay.
Also meine erste Frage ist, von wem? Von Zuschauern, einfach aus Gag? So im Sinne von, okay, das wird langsam so übertrieben, wie oft die sich da gegenseitig verkloppen. Wir machen mal so einen Counter rein. Mhm. Das ist das Erste, was ich mir vorstellen kann. Ist aber wahrscheinlich zu einfach und zu naheliegend.
Tatsächlich auch falsch. Also es wurde von der Produktion gezählt.
Ich kann mir vorstellen, so für die Stuntmans, dass die nur eine gewisse, man durfte nur 100 Schläge, Tritte, Kopfstöße pro, weiß ich nicht, pro Tag abbekommen und die armen Stuntmans haben zum Teil zu viel abbekommen.
Boah, das
und sicherheitsmäßig doch, mussten wir das mitzählen.
Das wäre ein sinnvoller Grund. Ah, okay. Nichts mit der Lösung zu tun, aber das wäre tatsächlich mal eine sinnvolle Herangehensweise. Aber das ist es nicht, ne?
Ich schau direkt das nächste auf, Tobi, keine Sorge. Und zwar die wollten ins Guinness-Buch der Rekorde und mussten halt gegen Bud Spencer und Terence Hill Filme anstinken. So, wo er dauernd es klatscht. Und deswegen mussten die halt richtig viel treten, kloppen, hauen. Und mussten das natürlich auch zählen. Da war dann einer von den Guinness-Buch der Rekorde da. Der muss das ja alles als Notar festhalten. Mhm. Und der musste dann halt wirklich immer mitzählen. Gut, wie viele Schläge und Tritte wurden hier eigentlich verteilt? Und am Ende hat es nicht ganz gereicht.
Deshalb haben die es bei mehreren Filmen machen müssen. Immer wieder versucht. Ich frage mich jetzt, ob wurden die guten Schläge, Tritte und Kopfstöße in der Endfassung des Films gezählt oder war es die Produktion? Das finde ich nochmal spannend zu wissen. Weil im Endeffekt, wie es im Film da ist, das könnte natürlich irgendwelche Rekorde sein oder könnte wegen der FSK oder sowas wichtig sein. Aber es könnte ja auch einfach während der Produktion aus kuriosen Gründen passiert sein.
Tatsächlich geht das, also das könnte euch weiterführen. Es geht darum, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Also eigentlich ging es darum, im Endfilm, wie viele Schläge, Tritte, Kopfstöße drin sind, tatsächlich.
Aber nicht auf FSK-Gründen.
Nee. Das wäre auch sehr skurril, wenn sie sagen würden, okay, also 99 Tritte gegen den Kopf sind okay.
Aber
eine zu viel. Aber wenn es 100 sind, dann ist schon
die,
FSK.
Schickt die Kinder raus, das war der 100. Dritte. Kommt so ein Disclaimer mitten im Film. Achtung, gleich kommt der 100. Tritt, bitte die Kinder den Raum verlassen.
Also, oder so ein Counter läuft runter die ganze Zeit.
Ah nein, gleich müssen wir raus.
Ah, schön. Es ging ums Endprodukt.
Von der Produktion gezählt. Also das ist ja auch alles.
Ah, ich habe noch eine Idee. Und zwar diese dritte Schläge und so weiter, die werden ja wahrscheinlich nachsynchronisiert. Also im Sinne von, die Tonsachen dafür werden ja erst im Nachhinein aufgenommen. Und deswegen, weil es so viele waren und die jetzt nicht immer dieselben drei Sounds abspielen wollten, haben die halt gesagt, okay, komm, wir zählen die. Und dann können die tatsächlich diese 50 verschiedenen Trittgeräusche machen, sodass wir wirklich jedes Mal einen authentischeren Sound haben, als wenn wir das jetzt immer nach Schema A machen würden.
Ich finde das ist ein super Grund. Und ich finde auch super, dass ihr die ganze Zeit Gründe dafür habt, die wirklich Sinn machen und die wirklich produktionstechnisch relevant sind. Okay. Ich kann euch sagen, die Lösung ist so bescheuert. Also
vielleicht ist eine Wette im Hintergrund gelaufen oder sowas. Wir hatten ja schon mal irgendwann so eine Wette mit Brad Pitt bei Troja.
Stimmt.
Wo dann irgendwann gezahlt werden muss.
Folge 1 von Kuriose Filmfakten.
Oh, das hast du besser auf dem Schirm. Ja, und dass da irgendwie gesagt wurde, ja komm, hier pro Schlag, Tritt und sowas, gibt's hier einen Euro für, was weiß ich hin. Aber das macht ja nicht die Produktion.
Ihr solltet vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung denken, welche Charaktere denn so bei Fast and Furious Filmen mitmachen.
Ah, ich habe noch eine Idee. Wobei ich wollte erstmal ganz kurz sagen, Tobi, ich muss uns mal loben, weil ich finde, wir haben wirklich richtig gute Ideen gerade gehabt, die tatsächlich alle nachvollziehbar gewesen wären.
Aber nicht kurios.
Aber nicht kurios genug. Deswegen wären wir mal ein bisschen kurioser. Und zwar haben Dwayne The Rock Johnson und Dominic Toretto, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Vin Diesel,
quasi eine Wette abgeschlossen, wer mehr Schläge verteilt in dem Film. Und dann haben die im Hintergrund, um quasi zu sagen, okay, wer ist hier eigentlich der Beat-Up-Master, hatten die einen Counter, um am Ende zu sagen, okay, die meisten Tritte in diesem Film hat verteilt, so und so.
Das ist sehr, sehr knapp dran.
Oh. Okay, die haben gesagt, okay, ich möchte nicht mehr Schläge einstecken müssen immer, als der andere. Ja. Und deswegen zählen wir das filmübergreifend, damit das ein Gleichgewicht hat.
Das ist es tatsächlich. Die haben alle so große Egos, insbesondere Dwayne The Rock Johnson, Vin Diesel und Jason Statham auch, dass die teilweise in ihren Verträgen drinstehen haben, dass sie Kämpfe nicht verlieren dürfen. Und die haben das irgendwann so gelöst, dass die gezählt haben, wie oft die sich gegenseitig getreten und gekickt und Kopfstöße verteilt haben, damit das im Gleichgewicht ist. Damit niemand irgendwie benachteiligt ist und die alle irgendwie, sag ich mal, da rausgehen können und sagen können, ja, ich habe nicht verloren. So.
Und das ist ja wirklich so absurd.
Liegt einfach an den gewaltigen Egos von den Typen.
Crazy.
Also. Echt crazy. Wobei man da auch nicht immer, finde ich, weiß, ob es wirklich dann die Egos von den Schauspielern selber sind oder ob da teilweise auch die Agenturen dahinter stehen, die halt sagen, hey, ja, du darfst dir dein Image nicht kaputt machen als und deswegen schreiben wir es mit rein. Deswegen finde ich mal, man darf dann nicht immer direkt auf die Persönlichkeiten unbedingt schließen, weil kann auch sein, dass die das auch nur vorgegeben bekommen, damit sie da, wie gesagt, einfach, die haben ja ein bestimmtes Image halt, als die, die halt die anderen verkloppen und als Sieger rausgehen. Und wenn dann da mehrere aufeinandertreffen, klar, dann muss halt irgendwer einstecken.
Aber es ist trotzdem etwas, was ich finde. Also irgendwie schauspielerisch erklärt das einen schon ein bisschen bankrott, oder? Also das ist so, wenn du nicht mehr verlieren darfst auf der Leinwand, ist das schon irgendwie, weiß ich nicht. Also
ja,
ich finde
das stimmt.
Bedenklich.
Ja.
Gut, jetzt habe ich noch eine zum Abschluss.
Ja.
Und auch eine eher einfache, so einen smoothen Ausgang der Folge noch.
Natürlich.
Warum wurde Henry Cavill 2005 als der glückloseste Schauspieler Hollywoods bezeichnet?
Ja, der hat irgendeinen Preis nicht gewonnen, obwohl der gut war. Lösung, danke.
Nein. Einfach nein.
Von 2005?
Ja. Der glückloseste Schauspieler Hollywoods?
Ja.
Boah.
Es war, glaube ich, vom Empire Magazin. Die haben ihn so genannt.
Die Sache ist, ich kenne gar nicht so die alten Filme mit Henry Cavill. Ich weiß gar nicht, wo der früher mitgespielt hat. Das ist so ein bisschen. Aber vielleicht ist das auch genau das Problem.
Vielleicht bist du da direkt, was auf der Spur.
Er war dauernd für die wichtigen großen Filmprojekte bei den Castings unter den Top 3. Irgendwie 5-mal in Folge oder so für richtig große Produktionen und hat immer verloren gegen Leonardo DiCaprio und deswegen hat das Magazin irgendwann gesagt, okay, komm, das ist wirklich sehr unglücklich. Du kriegst zumindest bei uns mal so ein Cover als unglücklichster Schauspieler Hollywoods.
Tatsächlich ist es super nah, also es ist quasi die Lösung, aber ich würde euch jetzt auch gerne raten lassen, welche Rollen er alle verpasst hat.
Ich sage Herr der Ringe.
Nee.
Er hat 2005
gespielt. Ja, spät. Zu früh. Also Herr der Ringe war zu früh.
Ja.
2005, ja, muss man überlegen. Und sind schon große Brocken.
Also vor allem zwei sind sehr, sehr groß.
Wann startete denn das Marvel-Universe? So Iron Man-mäßig oder sowas?
Nee, das tatsächlich nicht.
Sind es denn, vielleicht ist es so damit Einzelfilme oder eher so?
Es sind drei Franchises im Gespräch gewesen, die alle.
Star Wars.
Nee, alle gewaltig waren.
Aber es war nicht Herr der Ringe und nicht Star Wars.
Geht mal so dran, welches Franchise würdet ihr heutzutage mit Henry Cavill verbinden? Wenn ihr einfach.
Witcher.
Nee, wenn ihr einfach Henry Cavill irgendwo casten würdet.
James Bond.
Er hat James Bond zum Beispiel verpasst. Ganz, ganz knapp.
Das ist auch echt schade.
Ganz knapp gegen Daniel Craig. Da war er bis zum Ende mit im Gespräch. Das war eins.
Mhm.
Und Anfang der 2000er, welches Franchise war da so das größte, was gerade lief?
Twilight.
Du hast recht. Henry Cavill war für Twilight, für die Hauptrolle, zumindest im Gespräch und die Wunschbesetzung von
Robert Pattinson?
Nee, von die Wunschbesetzung von der Autorin.
Für Robert Pattinson, die Rolle
genau,
quasi.
Genau.
Also Edward.
Genau, Edward, ja. Genau. Das wäre, also da war es wohl nicht ganz so knapp, weil da war er nicht so direkt im Gespräch, aber die Autorin wollte ihn unbedingt haben. Mhm. Aber hat er auch nicht bekommen. Lustigerweise hat Robert Pattinson ihm noch eine Rolle geklaut.
Auch um 2005?
2005, was kam denn daraus?
Ja, Harry Robert Potter Pattinson. Hatte ich da halt im Kopf.
Harry Potter. Cedric Diggory.
Achso.
Cedric wäre fast Henry Cavill gewesen. Super knapp ist es nur Robert Pattinson geworden.
Crazy.
Verrückt. Und es gibt noch eine Rolle, wofür er im Gespräch war, wo es wohl auch nicht so knapp war. Also ein bisschen weiter weg war, aber er war immerhin im Gespräch für die Rolle.
Einzelfilm?
Eine sehr große Trilogie. Und ein Film davon ist einer der Lieblingsfilme von Marcel.
Batman.
Ja. Batman Begins, was an Christian Bale gegangen ist. Auch da war Henry Cavill im Gespräch, ob er diese Rolle kriegen sollte. Und in diesem Zeitbereich hat dann irgendwann sich das Empire-Magazin gedacht, der Junge kriegt wirklich gar nichts ab. Das ist der glückloseste Schauspieler Hollywoods. Aber heute muss man sagen, also er hat dann doch anscheinend noch ein bisschen Glück gefunden oder er hat einfach so hart gearbeitet und so gute Arbeit gemacht, dass er dann einfach das Glück nicht benötigt hat, denn er ist noch auch so sehr groß und bekannt geworden. Aber es gab eine Zeit, wo er wirklich wahrscheinlich gedacht hat, holy shit. Aber dann ist er Superman geworden tatsächlich. Ich glaube, das war die große Durchbruchsrolle dann. Was er ja, ich kenne die Story, dass er den Anruf verpasst hat, weil der World of Warcraft gespielt hat. Ja.
Ich liebe es eh, dass das so ein Zocker-Dude ist. Das finde ich so geil. Wenn er auch hier Warhammer 40.000 oder irgendwie
sowas zockt. Macht er jetzt eine Serie, ne?
Ich bin sehr gespannt. Ja, genau. Ja. Ja. Und immer so mit Begeisterung erzählt und dann siehst du diesen Muskelman, der einfach aussieht wie eine 10 von 10. Und dann siehst du so, oh ja, chillig.
Ja.
Gut. Guter Dude.
Ich würde sagen, mit Henry Cavill schließen wir diese kuriose Filmfaktenrunde.
Ja. Besten Dank, wieder sehr, sehr amüsant.
Schöne Runde, schöne Runde.
Ich denke vor allem jetzt irgendwie daran, wie bei Gladiator sich die Gladiatoren mit Olivenöl einreiben und Werbung machen. Kaufen Sie Seitenbacheröle
von Gladiator. Natives Seitenbacheröl. Seitenbacheröl von Seitenbacher. Oh Gott. Ja, gut. Rappen wir's?
Wir rappen das. Rap,
rap, rap. Besser wird's nicht. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.